Ja, ich freue mich mal wieder bei Ihnen, bei euch zu sein. Freue mich sehr, dass das jetzt mal wieder geklappt hat. Vielen Dank für die Einladung dafür. Ich möchte heute mit uns über einen Kerntext der Bibel nachdenken. Ein Kerntext des Neuen Testamentes, und zwar ist es eine Stelle aus der Bergpredigt. Und immer wenn man einen Text aus der Bergpredigt anschaut, dann muss man den letzten Teil der Bergpredigt im Hinterkopf haben. Ganz am Ende der Bergpredigt sagt Jesus, wer diese alle meine Worte, die ich jetzt gerade gemacht habe, wer diese Worte hört und sie tut, das ist ein kluger Mann. Und darum geht es, wenn wir über die Bergpredigt nachdenken. Es geht nicht nur darum, dass wir irgendwie ein bisschen mehr wissen, ein bisschen mehr verstehen, sondern es geht immer um diesen Aspekt hören und tun. Das einfach so, um das so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten. Heute einer der Kerntexte des Kerntextes, ein Kerntext der Bergpredigt. Und es geht heute um das Thema Liebe und den Umgang mit Menschen, die uns vielleicht manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten bereiten. Und das vorneweg, das, was ich heute sage, da habe ich selbst Riesenprobleme mit drin, da sitzen wir alle in einem Boot. Und bevor wir jetzt da so richtig in das Thema reingehen, würde ich gern mit Ihnen, mit euch noch das Vaterunser beten. Und ich bitte Sie einfach jetzt nicht so auf Autopilot zu schalten, das auswendig Gelernte abzuspulen, sondern ja, genau darauf zu achten, was wir da eigentlich beten. Vater unser im Himmel,
verherrlicht werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Stopp. Ich würde hier mal ganz gern kurz pausieren. Der nächste Satz, den wir im Vaterunser beten, das ist ein knallharter. Und ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob wir den wirklich beten wollen. Das heißt nämlich, Vater, vergib du uns unsere Schuld, genauso wie wir die Schuld auch anderen Menschen vergeben. Ganz ehrlich, ich hoffe, dass Gott mir meine Schuld anders vergibt, als ich das bei anderen Menschen mache. Denn erstens vergebe ich überhaupt nicht immer und zweitens vergebe ich nicht immer gern. Denn im Prinzip sagen wir im Vaterunser zu Gott, Gott, ich wünsche mir, dass du mir genauso bereitwillig, genauso gern, genauso uneingeschränkt vergibst, wie ich das auch bei anderen Menschen mache. Das ist ziemlich hart, oder? Es gibt einfach Menschen, bei denen fällt uns das extrem schwer, ihnen so zu vergeben. Und ich meine, das im Vaterunser, das ist jetzt nicht der einzige versteckte Hinweis, den Jesus uns gibt, wie wir mit diesen schwierigen Menschen umgehen sollen. Jesus lehrt da sehr ausführlich drüber in der Bergpredigt. Er schreibt nämlich da, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Aug um Auge, Zahn um Zahn. So beginnt diese Passage. Und das sind ja schon sehr krasse Worte. Das klingt ja schon fast barbarisch für uns. Das sind ja Worte, die kriegen wir oft mit unserem christlichen Gott gar nicht so richtig unter einen Hut. Aber dazu muss man wissen, als Gott dieses Gesetz gegeben hat, Auge um Auge, Zahn um Zahn, dass das ein gigantischer Fortschritt war. Denn Rache wurde begrenzt dadurch. Stellt euch eine Gesellschaft vor, in der es keine Polizei gibt, keine Justiz gibt, keine Gesetze, die irgendwie das Zusammenleben regeln. Was macht man, wenn man ein Schaf, ja, man hat, ist irgendwie Hirte, hat ein paar Schafe und der Nachbar klaut einem ein Schaf? Was macht ihr dann? Ihr findet raus, aha, das war der Nachbar, ihr geht des Nachts hin und klaut ihm zwei Schafe und sagt, so, das wird er nie wieder tun. Er findet das raus, kommt in der nächsten Nacht wieder, klaut euch noch mehr Schafe. Am Ende geht das hin und her und hin und her und am Ende ist irgendwie eine halbe Familie tot und das alles wegen einem Schaf. Und deswegen ist es gut, dass Gott Rache begrenzt hat, dass Rache nicht endlos, nicht unverhältnismäßig ist. Und vom Prinzip leben wir in genau so einer Welt. In einer Welt, in der wir zurückschlagen. Wenn wir verletzt werden, dann schauen wir, dass der andere, auf welche Art und Weise auch immer, sein Fett wegbekommt. Dann gucken wir, ob wir ihm nicht vielleicht irgendwie eine auswischen. Das ist tief in uns drin, diese Art so zu leben, dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn. Diese das Zurückschlagen. Das muss man auch Kindern nicht wirklich beibringen, glaube ich. Also ich habe zwar noch, wir haben noch keine Kinder, aber die Eltern hier, die wissen oder die können das vermutlich bestätigen, dass man das Kindern nicht erst beibringen muss, dass man zurückschlägt. Oder hat jemand da andere Erfahrungen gemacht? Oh ja, da hinten. Ich glaube, das war nicht ganz ernst gemeint. Eine Geschichte. Eine Frau hat zwei Kinder. Einen 5-jährigen Sohn und ein 8 Monate altes Baby. Ist man da noch ein Säugling? 8 Monate altes Kind, sagen wir mal so. Und die Mutter ist in der Küche, was soll machen? Und plötzlich aus dem Nebenzimmer ein Mordsschrei. Und sie rennt hin und fragt ihren 5 Jahre alten Sohn, Tom, was ist hier los? Und Tom sagt, hier, mein kleiner Bruder, das Baby, das hat mich an den Haaren gezogen. Und dann habe ich ihm eine gescheuert. Ganz einfach. Und sie sagt, Tom, der ist doch noch so klein. Der weiß doch gar nicht, dass das wehtut, dass man nicht an den Haaren ziehen darf. Das weiß der doch noch gar nicht. Der ist doch noch so klein, das weiß der doch noch gar nicht. Das musst du ihm irgendwie verzeihen. Und die Mutter geht wieder raus und 5 Sekunden später ein neuer Schrei. Sie, Tom, was ist los? Darauf aus dem Kinderzimmer, jetzt weiß er es. Und vom Prinzip leben wir in genau so einer Welt. Ziehst du mich an meinen Haaren, dann ziehe ich dich an deinen Haaren. Und zwar ein bisschen fester, als du das bei mir gemacht hast. Und Jesus sagt, stopp, das muss so nicht sein. Jesus, der spricht vom Königreich Gottes, von einer neuen Weltordnung, in der eine neue Art zu leben möglich ist. Und dann macht Jesus verschiedenste Alltagsbeispiele, mit denen er seinen Zuhörern so eine Ahnung vermitteln will, wie ein Leben aussehen kann, das alternativ zu dem gelebt wird, ziehst du mich an meinen Haaren, ziehe ich dich an deinen. Und er sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem, der euch Böses tut, sondern wer dich auf die rechte Wange schlagen wird, dem biete auch die andere dar. Ich glaube, das sind die am meisten missverstandenen Worte, die Jesus je gesagt wird. Immer wieder haben Leute das so verstanden, so nach dem Motto, na toll, als Christ muss man sich alles gefallen lassen, da muss man sich einfach umhauen lassen, als Christ ist man so eine Art Fußabtreter der Gesellschaft. Das meint Jesus hier aber überhaupt nicht. Jesus redet hier gar nicht davon, dass man sich bei einem Angriff nicht wehren dürfte. Jesus geht es nicht hier um ein generelles Rückschlagverbot, sondern Jesus ist hier sehr, sehr spezifisch. Er spricht von der rechten Wange. Und das ist ein sehr wichtiges Detail und ich würde das jetzt gerne mal demonstrieren. Ich bräuchte jetzt einen Freiwilligen, dem ich mal so richtig eine scheuern dürfte. Wer meldet sich? Nein, also ich scheue natürlich nicht. Ihr dürft mir eine geben. Wer mag? Bitte einen Freiwilligen. Och jetzt, tut nicht weh. Komm, Alex. Wir haben gesehen, das war jetzt die rechte. Das war die linke Wange, für die du mich geschlagen hast. Ging aber um die rechte. Jetzt hast du mit der linken Hand geschlagen. Das ging damals nicht. Linke Hand war unrein. Mit der linken Hand durfte man nicht schlagen. Wie kann man jetzt als Rechtshänder, Rückhand. Ein Rückhandschlag. Und ein Rückhandschlag, der nur so kann man auf die rechte Wange schlagen, nur mit der Rückhand. Und ein Rückhandschlag, der hat nicht den Sinn, einen anderen ernsthaft körperlich zu verletzen, sondern ein Rückhandschlag, der sagt, du bist der letzte Dreck. Ein Rückhandschlag, der drückt Verachtung aus. Das ist wie, wenn man so eine Fliege wegscheucht. Das ist ein Rückhandschlag. Und Jesus sagt, und wenn dich jemand so behandelt, dann musst du nicht mit der gleichen Verachtung reagieren, dann musst du dich auch nicht irgendwie in eine Ecke zurückziehen, weil du denkst, dass dein Ansehen öffentlich zerstört worden ist. Nein, dann hast du als Kind Gottes, dann hast du als Mensch, der in der Kraft von Gottes neuem Reich lebt, dann hast du noch eine andere Möglichkeit. Du weißt nämlich, dass dein Ansehen und dein Wert nicht von Menschen abhängt, sondern dass der letztlich bei Gott begründet ist. Und das eröffnet dir die Möglichkeit, was völlig Verrücktes zu tun, was Paradoxes zu tun, was zu tun, womit der andere nie und nimmer gerechnet hätte. Du kannst ihm die andere Wange hinhalten. Du kannst ihm sein Böses mit Liebe vergelten. Und entweder ist der andere so perplex, dass er seine Aggression einstellt, oder er muss richtig zuschlagen, ja, mit der anderen Hand. Also richtig dann. Und dann könnt ihr irgendwie als Gleichwertige kämpfen. Aber, und das ist, um was es Jesus hier geht, es soll Gottes Wille geschehen. Es soll Gottes Wille geschehen, auch da, wo Verachtung im Spiel ist. Auch da sollen Menschen in Frieden zusammenleben. Und Jesus sagt seinen Zuhörern damals, und ich glaube auch uns heute, ihr seid Mitglieder, ihr seid Bewohner von Gottes neuem Reich. Und mit seiner Hilfe habt ihr die Möglichkeit, die Welt auch jeden Stück mehr in Richtung Reich Gottes zu verändern. Warum? Warum sollen wir so handeln? Jesus gibt uns am Ende des Abschnittes eine Begründung, warum wir uns so verhalten sollen. Denn eigentlich entspricht uns ja diese Art zu leben überhaupt nicht. Das ist ja jetzt nichts, was uns so natürlich kommt, die andere Wange hinzuhalten. Und übrigens, Jesus gibt auch keine Garantie dafür, dass, wenn wir uns so verhalten, dass der andere dann tatsächlich aufhört, dass er nicht nochmal zuschlägt. Es kann sein, die Wahrscheinlichkeit ist nicht schlecht, dass er aufhört, aber es kann sein, dass er weitermacht, dass er nicht aufhört, uns zu verletzen. Warum also sollten wir dieses Risiko eingehen? Und die Begründung steht in Vers 45, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Das ist die Begründung. Die Frage ist, was meint Jesus damit? Söhne waren in der damaligen Zeit die Repräsentanten des Vaters. Sie hatten den Siegelring der Familie und konnten im Namen des Vaters Geschäfte machen, Verträge unterzeichnen, besiegeln, ja, Geschäfte fertig machen. Die waren, als Sohn war man der Stellvertreter des Vaters. Wenn der Vater nicht da war, hat der Sohn im Namen des Vaters die Geschäfte geführt. Und genau das, sagt Jesus, ist unser Job. Wir sollen solche Söhne Gottes sein, der ja körperlich nun mal nicht auf der Welt ist. Wir Christen, Paulus bezeichnet uns an einer Stelle als den Leib Christi. Wir sind die Verkörperung. Wir sind die Repräsentanten Gottes hier auf der Erde. Wir sollen so leben, wie Gott das tun würde, wenn er körperlich hier wäre. Die Prinzen, diese Band, die singen in einem Song, relativ bekannt, du musst ein Schwein sein auf dieser Welt. Schwein sein, ja, den Song, ich glaube, den kennt man. Wenn du kein Schwein bist, sagen sie, dann bringst du es nicht, dann wirst du immer der Letzte sein, dann nutzen dich alle anderen aus. Und Jesus sagt, nein, du musst kein Schwein sein, du musst ein Sohn sein. Kein Schwein sein, Sohn sein. Und das Ganze, das ist für uns nicht irgendwie eine beliebige Option, nach der wir jetzt leben können oder auch nicht, je nachdem, wie uns gerade ist. Nee, im ersten Johannesbrief heißt es, wer sich an Gottes Wort hält und danach lebt, an dem zeigt sich Gottes ganze Liebe. Daran ist zu erkennen, ob wir wirklich Christen sind. Das ist also das Erkennungszeichen für einen Christen, ob wir uns an das halten, was Jesus uns aufgetragen hat. Die andere Wange hinhalten. Das war das erste Beispiel, das Jesus gebraucht hat, um den Leuten zu zeigen, wie sie sich in einer zugegebenermaßen extrem schwierigen Situation, wie sie sich da anders verhalten können, wie sie sich als Söhne Gottes verhalten können. Und dann bringt er das nächste Beispiel. Und er sagt, dem, der mit dir vor Gericht gehen und dir dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Für uns klingt das ein bisschen seltsam, Untergewand, Mantel, aber für die Jesu Zuhörer war sofort klar, was er meinte. Ich meine, wenn jemand vor Gericht gebracht wird und man sein Untergewand will, was schätzt ihr, wie reich war wohl die Person, die da sozusagen vor Gericht, die da gebracht wurde, die da verklagt wurde? Wie reich war die wohl? Ja, bettelarm, da war nicht wirklich so. Und vermutlich war das irgendwie die Person, die ihre Schulden nicht zurückzahlen konnte und so, dass das Einzige, was der andere fordern konnte, das Untergewand war. Und Jesus sagt, Leute, falls ihr in so eine Situation kommt. Und viele seiner Zuhörer, die waren arm, für die lag das durchaus im Bereich des Möglichen, dass sie in so eine Situation kamen. Er sagt, weil euer himmlischer Vater über euch wacht, weil ihr, euer Leben, eure Versorgung letztendlich in seine Hand liegt. Wie wär's, wenn ihr anstatt vor Gericht zu kämpfen, dem Mensch, der euch verklagt, nicht nur euer Untergewand, sondern auch noch euren Mantel gebt. Und für uns klingt das gar nicht so spannend, aber das, was Jesus da sagt, das ist extrem krass. Eine Frage an die Bibelfesten unter euch. Wie oft kommt im Neuen Testament das Wort Hosen vor? Wie oft? Überhaupt nicht. Genau, also man könnte fast sagen, Hosen sind unbiblische Kleidung. Das haben ja manche Gemeindeverbünde schon länger erkannt. Nein, die Leute, die trugen damals zu der Zeit keine Hosen. Ja? Man trug zwei Lagen. Einmal ein Untergewand und einmal ein Übergewand. Eine Art Mantel oder ein Umhang. Wenn jetzt also der Verklagte vor Gericht dem Ankläger sein Untergewand und seinen Mantel geben soll, dann bedeutet das, dass der vor Gericht splitterfasernackt dann plötzlich dasteht. Und Nacktheit war in der damaligen Gesellschaft, in der ganz viel um Scham sich gedreht hat, war ein völliges Unding, ein völliges No-Go. Das ging überhaupt nicht. Und Jesus sagt hier, wenn dich als Armer jemand so vor Gericht zerrt, dir das Vorletzte nehmen will, wie wäre es, wenn du nicht zurückschlägst, sondern wenn du so eine Art Zeichenhandlung machst, so eine Art gewaltsamer Protest, wie das die Propheten früher auch gemacht haben, ein Protest, bei dem alle sehen, hier geschieht wirklich Unrecht. Hier wird einem Armen das Letzte genommen, was er noch zum Leben hat. Und hier sagt, was er meint ist, das Ganze soll nicht mit einer Überlegenheit geschehen, sozusagen um den anderen irgendwie vorzuführen, um sich besser zu fühlen als der andere. Nee, das Ziel von so einer krassen Aktion, von so einer Reaktion soll sein, dass der andere zu Verstand kommt, dass hier Beziehung wiederhergestellt werden kann, dass man gemeinsam nach einer Lösung sucht, mit der beide Parteien leben können und nicht eine Lösung, mit der eine Partei eigentlich nur noch sterben kann. Und Jesus sagt, das klingt hart, aber ihr könnt das, denn ihr seid Gottes Kinder, ihr seid Botschafter des Reiches Gottes und ihr seid zu einem veränderten Lebensstil fähig, weil Gott bei euch ist und euch die Kraft dazu schenkt. Warum sollen wir das tun? Damit wir Söhne des Vaters sind, der in den Himmel ist. Ich werde den Satz heute noch ein paar Mal sagen, dass ihr ihn nie wieder vergesst. Ja, damit wir Söhne des Vaters sind. Wir sollen so leben, weil wir Botschafter Gottes sind. Und es ist unser Job, seine Liebe, die Versöhnung möglich machen will, einfach hier auf dieser Erde, hier in Wiesloch, in Walldorf, sichtbar werden zu lassen. Und Jesus geht weiter, fragt die Leute, die sind schon ganz, ganz begeistert, sowas haben sie noch nie gehört. Und er sagt, wollt ihr noch ein Beispiel? Und er sagt, und wenn jemand dich zwingt, eine Meile zu gehen, mit dem geh zwei. Wieder ein Beispiel, völlig aus dem Alltag. Israel war zu der Zeit von den Römern besetzt und es war geltendes römisches Recht, dass ein römischer Soldat jederzeit einen Juden zwingen konnte, sein Gepäck, seine Ausrüstung, seine Waffen, was auch immer, zu jeder Zeit eine Meile weit zu tragen. Das war das Gesetz. Und ihr könnt euch vorstellen, das war extrem beliebt bei den Juden, dieses Gesetz. Ja, dass man, wenn man gerade was am Arbeiten war und es kam ein Soldat vorbei, der einfach sagen konnte, lass das und trag mein Zeug eine Meile. Und Jesus sagt, hier im Reich Gottes gibt es einen neuen Lebensstil. Wie wäre es, wenn ihr das nicht mit Hass und Verachtung im Herz macht, sondern wenn ihr diesem jungen Soldaten, der weit weg von zu Hause ist, der vielleicht hier überhaupt nicht sein möchte, der einfach nur seine Befehle befolgt, der hier von jedermann verachtet und gehasst wird, der, wenn er sich umdreht, leise beschimpft wird. Wie wäre es, wenn ihr dem am Ende dieser einen Meile sagt, hey, weißt du was, du siehst müde aus, du scheinst K.O. zu sein, kann ich dich noch eine Meile unterstützen? Was meint ihr, was das mit dem Soldaten machen würde, wenn der sowas erleben würde, dass er plötzlich erfährt, wow, da ist Liebe, da, wo ich eigentlich nur Hass gewohnt bin. Was meint ihr auch, wie das sein Verhalten anderen gegenüber verändern würde? Jesus gibt das nicht hier als stehendes Gesetz, so nach dem Motto, du musst immer zwei Meilen gehen. Selbst wenn der Soldat sagt, ich wollte eigentlich hier Pause machen nach einer Meile, sagt er, nein, Jesus hat gesagt, zwei Meilen, jetzt gehen wir auch zwei Meilen. Nein, das natürlich nicht. Was Jesus sagt ist, seid kreativ. Wenn euch jemand wirklich quer kommt, dann müsst ihr ihn nicht hassen und verachten, sondern ihr lebt in der Kraft des Reiches Gottes. Und ihr könnt nach kreativen Möglichkeiten suchen, um dem Mensch zu signalisieren, dass er von Gott geliebt ist. Warum? Damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Damit Gottes Liebe durch uns als seine Repräsentanten hindurchscheinen kann. Und die Leute, die stehen, ich sehe da so richtig vor mir, als Jesus das alles gelehrt hat, die stehen mit offenem Mund da. Sowas gab's noch nie. Und er gibt noch ein Beispiel und er sagt, gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir beugen will. Ätzend, solche Leute, oder? Die ständig was von einem wollen, die immer was irgendwie wollen, die einen ständig um was bitten, die ständig was geliehen haben wollen, was man dann nicht mehr zurückbekommt. Wenn man zurückbekommt, hat es irgendwie Knicke drin, man muss dem dauernd hinterherlaufen. Furchtbar anstrengend. Kennt ihr so Leute? Ja? Sitzt ihr gerade neben so jemand? Nein, keine Handzeichen. Das wollen wir jetzt ja hier nicht. Aber ich finde das schon sehr anstrengend, solche Menschen. Ich habe solche Menschen auch in meinem Leben. Und die Frage ist, was machen wir mit solchen Leuten? Was macht man da am besten? Ich glaube, die Taktik ist, man meidet sie. Das ist so ein bisschen wie beim Autofahren. Wenn man unterwegs ist und man hat es irgendwie eilig und jemand ist zweispurig und die Spuren gehen zusammen und jemand möchte vor einem einscheren und hat sich vielleicht auch noch frech vorgedrängelt. Was machen wir dann immer? Wir gucken starr geradeaus. Nach dem Motto, ich sehe dich nicht, ich sehe dich nicht. Denn wir wissen, wenn einmal Augenkontakt hergestellt ist, wenn ich dem einmal ins Auge geguckt habe, habe ich verloren. Ja? Wenn ich einmal ihm in die Augen geguckt habe, dann muss ich ihn irgendwie reinlassen. Das machen wir ganz, ganz normal. Und so machen wir das auch mit den Leuten, die irgendwie was von uns wollen. Und genau da sagt Jesus, hey, nimm Augenkontakt auf. Gib dich mit dem ab, der dich um was bittet. Und auch hier wieder ist es so, dass Jesus uns kein Gesetz gibt, dass er sagt, ihr müsst immer allen Menschen all das geben, was sie alles von euch wollen. Nein, aber hier sagt, Leute, was glaubt ihr, wie das für die Menschen ist, die dauernd nur die kalte Schulter bekommen, mit denen eigentlich niemand wirklich was zu tun haben möchte, weil sie öfters anderen zur Last fallen, weil sie öfters als andere auf andere angewiesen sind. Was meint ihr, wie das für die Menschen ist, wenn sie plötzlich nicht die kalte Schulter bekommen, sondern wenn ihnen plötzlich jemand das gibt, was sie brauchen? Wenn sie plötzlich erleben, wow, ich werde hier nicht wie der letzte Dreck behandelt. Ich erfahre hier eine Liebe, die ist schon fast nicht mehr von dieser Welt. Und Jesus sagt, ihr, die ihr meine Jüngerinnen und meine Jünger seid, ihr könnt das tun. Ihr lebt ein neues Leben, ein Leben aus der Kraft des lebendigen Gottes. Und mit seiner Hilfe könnt ihr so leben. Warum? Damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Damit Gottes Liebe, die er einfach zu jedem Mensch hat, ganz egal, ob es ein angenehmer Zeitgenosse ist oder nicht, damit diese Liebe bei diesen Menschen ankommt. Und Jesus fasst diesen ganzen Komplex zusammen. Er sagt, ihr sollt nicht nur die Freunde lieben, die Menschen lieben, die euch irgendwie nahestehen oder die euch sympathisch sind, sondern ihr sollt auch eure Feinde lieben. Ihr sollt die lieben, die euch verfolgen. Warum? Damit wir Söhne unseres Vaters sind, der in den Himmeln ist. Ich finde, das sind absolut krasse Worte, die Jesus da sagt. Man könnte fast den Eindruck bekommen, dass Jesus keine Ahnung hatte, wovon er gesprochen hat. Dass er keine Ahnung hatte, wieso das Leben auf unserer Welt aussieht. Dass er irgendwie auf so einer geistlichen Wolke unterwegs war und vom wirklichen Leben ja nicht mehr viel wusste. Und es gab im Lauf der Geschichte die unterschiedlichsten Versuche, diese Texte der Bergpredigt zu verstehen und auszulegen. Man hat gesagt, Jesus kann das unmöglich wörtlich gemeint haben. Das kann ja kein Mensch so leben. Er setzt die Latte absichtlich so hoch, dass wir die immer schön reißen, dass uns immer schön bewusst ist, dass wir Sünder sind und seine Vergebung brauchen. Das war eine Möglichkeit, das zu verstehen. Andere haben gesagt, nee, das hat er nicht so gemeint, dass man da so auf Dauer leben kann. Die Welt, die gibt es wahrscheinlich eh nur noch 2 Jahre. Und für diese kurze Zwischenzeit, da kann man irgendwie die Zähne zusammenbeißen. Das ist so eine Art Interimsethik, so eine Ethik für so eine ganz begrenzte Zeit nur. Aber auf Dauer ist das ja nicht lebbar. Und so gab es im Laufe der Zeit immer wieder Versuche, die Bergpredigt nicht wörtlich zu verstehen, sie nicht wörtlich zu nehmen. Ich glaube aber, dass Jesus sie genauso gemeint hat. Ich glaube und ich bin mir sicher, dass Jesus das hier wörtlich gemeint hat. Dass das für ihn keine hohle Theorie, keine abstrakte Ethik war. Denn er hat genau das gemacht. Gott hat in Jesus genau das gemacht. In Römer 5 schreibt Paulus davon, dass Gott für uns aus Liebe gehandelt hat. Dass Gott aus Liebe zu dir und mir Mensch wurde, als wir noch seine Feinde waren. Nicht, als wir ihn schon ganz toll fanden, sondern als wir noch seine Feinde waren. Als wir noch seine Feinde waren, hat Gott sich entschlossen, dich und mich bedingungslos zu lieben. Hat sich entschlossen, uns in Jesus Christus seine Liebe zum Anfassen zu geben. Dass uns wirklich klar wird, wow, er liebt uns tatsächlich. Obwohl wir seine Feinde sind, obwohl wir uns nicht wirklich dafür interessieren, was er über uns und zu unserem Leben denkt, trotzdem. Obwohl wir seine Feinde waren, hat er gesagt, ich liebe euch und ich werde Mensch für euch. Und ich nehme all eure Schuld und eure Verfehlung auf mich und ich sterbe für euch. Ich gebe mein Leben für euch aus Liebe, obwohl ihr noch meine Feinde seid, obwohl wir noch die Feinde waren. Ich finde, einen größeren Liebesbeweis gibt es eigentlich gar nicht. Und in den letzten Wochen seines Lebens hier auf der Erde hat Jesus mal wieder genau das gelebt, was er gepredigt hat. Als die Soldaten kamen, um ihm zu verhaften, steht da, er hätte tausende von Engeln rufen können, um sich da raushauen zu lassen, aber er hat es nicht gemacht. Er hat die andere Wange hingehalten. Er hat einem Soldaten, dem Petrus, ein Ohr abgeschlagen, dieser Soldat kam, um ihn zu verhaften, dem hat er das Ohr wieder geheilt. Er hat kreativ anders reagiert, als man das in so einer Situation erwarten würde. Und ich bin mir sicher, das hat dieser Soldat sein Leben lang nicht vergessen, dass ihm da jemand mit Liebe begegnet ist, wo überhaupt keine Liebe zu erwarten war. Was hat das jetzt ganz konkret für uns zu bedeuten? Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ gering, dass jemand von uns hier nächste Woche vor Gericht kommt und seine Unterwäsche abgeben soll. Glaube ich, ist eher unwahrscheinlich. Und dass wir jetzt irgendwie eine auf die linke Wange oder auf die rechte Wange geschlagen bekommen, hoffentlich auch eher unwahrscheinlich. Aber wie ich gesagt habe, das waren von Jesus Beispiele, Alltagsbeispiele, mit denen die Leute was anfangen konnten. Und ich bitte euch, denkt mal nach, was könnten vergleichbare Situationen in unserem Leben sein? Wo gibt es Menschen, die Ihnen, die euch übel mitspielen, bei denen es richtig schwer fällt, Ihnen in Liebe zu begegnen? Vielleicht euer Vorgesetzter, der euch immer schön klein hält, der euch immer spüren lässt, dass ihr da eigentlich nichts zu melden habt? Vielleicht gibt es jemanden, der euch zutiefst unsympathisch ist, der was von euch fordert, der von euch eine Meile möchte, der von euch Zeit, Aufmerksamkeit möchte und ihr wollt nicht. Vielleicht gibt es jemand, der euch tief verletzt hat und ihr habt eigentlich wirklich das Recht, sauer zu sein. Und genau in diese Situation hinein sagt Jesus, Liebe, sei ein Sohn, sei ein Repräsentant Gottes und zeig dieser Person auf eine Art und Weise, die sie völlig umhaut, die sie völlig verblüfft, dass du sie nicht genauso an den Haaren ziehst, wie sie dich an den Haaren gezogen hat, sondern dass du Gottes Liebe an sie weitergibst. Was glaubt ihr, was das bewirken würde, wenn wir das alle wirklich anfangen würden zu leben? Ich frage mich, was wohl passiert wäre, wenn jemand diesem Finnen, der vor ungefähr 2 Monaten in Finnland in einer Schule ist und dort 10 Leute über den Haufen geschossen hat. Und der hat im Internet Texte veröffentlicht, die davon zeugen, dass er in seinem Leben nichts als Hass und Verachtung zu spüren bekommen hat. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn dieser Mensch Christen in seinem Umfeld gehabt hätten, die ihn so geliebt hätten. Ob er dann auch in diese Schule gegangen wäre? Ich glaube es nicht. Was glaubt ihr, was das einen Einfluss auf eure Partnerschaften hätte, auf eure Familie hätte, auf eure Nachbarschaft, auf euren Arbeitsplatz, wenn wir das wirklich leben würden, wenn wir das leben würden, was Jesus gesagt hat, wenn wir diesen Jesus ernst nehmen würde, der gesagt hat, hey, ihr, die ihr meine Jüngerinnen und Jünger seid, ihr müsst nicht in so einer Vergeltungsspirale leben, sondern euch steht eine komplett neue Art zu leben offen. Ihr könnt anderen Menschen auf kreativ überraschende Art und Weise Gottes Liebe zugänglich machen. Ich möchte euch einladen, die unangenehmen Menschen, die Schwierigkeiten, die jetzt diese Woche auf euch zukommen, die kommen sicherlich, es gibt immer ein paar unangenehme Menschen, diese nicht als Schwierigkeiten, nicht als unangenehme Menschen wahrzunehmen, sondern sie als Chance zu betrachten. Sie als Chance zu betrachten, ein Botschafter, ein Vertreter Gottes zu sein. Sie als Chance wahrzunehmen, nicht nur von Gottes Liebe zu reden, sondern Gottes Liebe zu tun. Nicht nur Jesus und seine Ideen irgendwie prinzipiell gut zu finden, sondern nach ihm zu leben. Den Lebensstil Jesu zu leben. Dem nachleben, der das wahre Leben für uns hat. Die Frage ist, wollt ihr da dabei sein? Wollt ihr euer Recht auf Zorn, auf Unversöhnlichkeit zurücklassen und mit Jesus so leben? Ich möchte euch wirklich einladen, da ganze Sachen mit ihm zu machen. Und natürlich werden wir diese Woche immer werden wir scheitern. Wir werden zurückschlagen, anstatt zurückzulieben. Und da können wir um Vergebung bitten. Das ist gar kein Problem. Aber ich glaube, es geht heute darum, sich dafür zu entscheiden, zu sagen, jawohl, und mit deiner Hilfe, Gott, möchte ich so leben. Mit deiner Hilfe möchte ich hier als Sohn Gottes, als dein Repräsentant leben. Und ja, ich möchte euch einfach einladen, euch dahingehend zu entscheiden, das zu leben, was Jesus gesagt hat. Du sollst kein Schwein sein in dieser Welt, sondern du sollst ein Sohn sein. Amen. Ich würde gerne noch kurz beten. Jesus, wir danken dir für die Worte, die du gesprochen hast, die so klar sind und die uns herausfordern und die uns auch ein Stück weit überfordern. Und du siehst, wie es in uns aussieht, dass wir das eigentlich wollen und so oft nicht hinbekommen. Lieber Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du uns die Kraft dazu gibst. Du siehst jeden hier im Raum, der sagt, ja, ich möchte das leben. Und ich bitte dich einfach, dass du uns ja da wirklich die Kraft zuschenkst, das in dieser Woche wirklich zu leben, zurückzulieben, anstatt zurückzuschlagen. Bitte gib du uns da die Kraft dazu. Dank, dass du da bist. Amen.